Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell, wünscht Ihnen Andreas Peter. Unsere heutige Sendung wird ermöglicht durch unseren Werbepartner PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH. Unsichere Zeiten verlangen sichere Anlagelösungen. Der Privatinvestor Goldfonds von Professor Max Otte bietet Ihnen die Möglichkeit, sicher in Gold zu investieren. Faire Gebühren mit 0,95% pro Jahr, 1:1 physisch hinterlegt, Lagerort Liechtenstein, auch in Deutschland und Österreich. Informieren Sie sich bei Herrn Philipp Schäferhoff, Leiter des Kundendienstes, unter www.privatinvestor-goldfonds.de. Auch individuelle Lösungen für Vermögensverwaltung in Liechtenstein, Deutschland, Österreich und der Schweiz an Philipp Schäferhoff, www.privatinvestor-goldfonds.de. Und nun rühren wir die Werbetrommel für unsere heutigen journalistischen Inhalte. Wir sprechen heute mit dem Journalisten Matthias Nikolaidis über neueste Entwicklungen in der griechischen Asylpolitik, die auch grundsätzliche Auswirkungen auf die Asylpolitik in der gesamten EU haben könnten. Wir lassen uns von Landwirt Willi Krämer-Schillings erklären, warum die Wetterkapriolen der vergangenen Monate zwar Auswirkungen auf die Ernte in Deutschland haben können, aber dennoch keine Gefahr für die Lebensmittelversorgung besteht, wie in einigen Medien behauptet wird. Wir befragen den Autofachjournalisten Oliver Lauter zu neuartigen Angeboten für Autoabonnements. Und Florian Machel kommentiert das eigenartige Verständnis von österreichischer Neutralität, das NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zum wiederholten Mal an den Tag gelegt hat. Sie hören Kontrafunk aktuell. In der EU gilt offiziell immer noch das sogenannte Dublin-System. Es schreibt vor, dass Migranten in dem EU-Land ein Asylverfahren absolvieren müssen, in dem sie zuerst EU-Boden betreten haben. Das sind vor allem anderen Spanien, Italien und Griechenland. Und deshalb wehren sich diese Länder inzwischen rigoros gegen die Massenzuwanderung, unter anderem aus Afrika. Griechenland hat jetzt entschieden, dass bis Oktober keine Asylanträge mehr für Menschen bearbeitet werden, die aus Libyen von Schleusern übers Mittelmeer gebracht werden. Nichtregierungsorganisationen sind natürlich empört und drohen mit Klagen. Griechenland aber will sich nicht unterkriegen lassen. Steht das Dublin-Verfahren vor dem endgültigen Aus? Wir wollen darüber und über anderes mit dem Journalisten Matthias Nikolaidis sprechen. Herzlich willkommen, Herr Nikolaidis.
Ja, guten Tag, Herr Peter. Freut mich.
Herr Nikolaidis, begeht Griechenland mit seiner Entscheidung offenen Rechtsbruch?
Nun ja, ich würde sagen, erstmal ist es ja doch noch das Recht eines jeden Mitgliedstaates, über die eigene Asylpolitik zu entscheiden. Und es gibt ja auch im neuen Asylsystem, das sogar zusammen vereinbart wurde, werden ja solche Ausnahmen eigentlich ausdrücklich vorgesehen. Das darf ja auch schon in Kraft gesetzt werden. Griechenland ist da sozusagen eine Art Avantgarde. Und es ist natürlich, wenn Sie jetzt diese 3-Monats-Aussetzung ansprechen, dann ist das offensichtlich nur zeitweise. Und es stellt eine Art Notfall dar, wo die Griechen jetzt erst einmal die Notbremse gezogen haben, weil eben diese Einwanderung illegaler Art von Libyen nach Kreta explodiert ist in ganz kurzer Zeit.
Auffällig ist ja, dass sich die Europäische Kommission irgendwie nicht so richtig äußert, im Gegensatz zu beispielsweise zu Vorgängen in Spanien oder Italien oder andernorts. Ist das Strategie? Hat Brüssel eventuell das Dublin-Verfahren aufgegeben?
Ja, das Dublin-Verfahren aufgegeben, das wurde ja eigentlich schon seit Jahren. Also ich meine, Italien nimmt jetzt keine mehr zurück, weil es einfach überlastet ist. Griechenland nimmt schon zurück, wie man hört, aber viel ist das nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und der andere Teil von Dublin, könnte man sagen, ist sozusagen, dass wir eine ordentliche Grenze haben an den Außengrenzen. Das wird eigentlich umgesetzt.
Wie erklären sich dann die auffällige Stille aus Brüssel?
Ich denke schon, dass es eine Art Umsteuern ist, das auch jetzt nicht so ganz laut plakatiert wird. Das ist schon richtig. Aber wir hatten ja auch schon Ursula von der Leyen am Evros, als es dort einmal vermehrte illegale Einreisen gab. Das war schon ein Zeichen. Dann war sie in Lampedusa. Also man zieht sich so ein bisschen klammheimlich aus der alten Position zurück, die da hieß, wir wollen keine Barrieren haben an der Außengrenze und akzeptiert es eigentlich, dass die Erstankunftsstaaten einfach überfordert sind.
Sie hatten es ja schon irgendwie angedeutet, dass die Masse der Migranten ja gar nicht in Griechenland bleiben will, sondern eher nordwärts strebt, also vor allem nach Deutschland. Die griechische Regierung könnte dann doch einfach gelassen die Menschen einfach passieren lassen.
Das wäre natürlich auch nicht ohne Folgen für das eigene Land. Also die Leute sind ja schon zunächst einmal hier und sorgen auch für eine gewisse Unruhe in der Gesellschaft. Das ist das eine. Und zum anderen, vielleicht hat man ja auch so eine Art Verantwortung für das Gesamte doch in Griechenland, wer weiß das. Aber ich denke schon, die Bürger nehmen das nicht als angenehm wahr, dass eben in Athen auch schon einzelne Viertel von illegalen Migranten dominiert werden, nicht wahr? Und es breitet sich ja immer weiter aus, es werden Einrichtungen in verschiedenen Landesteilen eröffnet. Also das bemerkt man schon im Lande auch, denn die Asylverfahren dauern ja dann eine gewisse Zeit, dann werden auch einige angenommen, die müssen theoretisch hier bleiben. Also das merkt man schon hier auch.
Glaubt man griechischen Medien, dann kann sich die griechische Regierung mit ihrer Asylpolitik auf die Unterstützung der überwältigenden Mehrheit des griechischen Volkes stützen. Das können doch Kritiker wie zum Beispiel Pro-Asyl, aber auch Institutionen der EU nicht wirklich ignorieren, oder doch?
Nein, ich denke, am Ende können sie es nicht ignorieren, denn davon hängt eigentlich die gesamte Legitimität dieses EU-Konstrukts ab. Ich meine, Griechenland ist jetzt kein Riesenstaat, aber im Grunde gibt es ja keine andere Legitimität als über die Mitgliedstaaten demokratischer Art vor allem. Mir leuchtet das auch vollkommen ein, dass man in solchen Fragen, wo es ein eindeutiges Plebiszit gibt für eine bestimmte Richtung, den Mitgliedstaaten freie Hand lässt. Und dahin scheint mir auch der Zug der Zeit zu gehen.
Dass sich eine Organisation wie Pro Asyl, aber auch andere, wütend zur Politik der griechischen Regierung äußert, ist nicht wirklich überraschend. Auffällig, finde ich zumindest, ist, dass Pro Asyl in den Veröffentlichungen zur Politik der griechischen Regierung nicht von Migranten oder Asylsuchenden schreibt, sondern sehr hartnäckig den Begriff Schutzsuchende benutzt. Ist das eine Strategie? Ist das Zufall?
Ja, es ist eine Strategie seit 10 Jahren jetzt, nicht wahr? Also wir reden davon, dass Leute Schutz suchen, so wie es die griechische Regierung sieht, auch schon in der Türkei Schutz haben, auch in anderen muslimischen Ländern mit Sicherheit nicht unsicher sind. Und trotzdem eben diesen Weg übers Mittelmeer gehen oder über die Ägäis nach Griechenland. Und das ist natürlich die Propaganda der anderen Seite, wenn man so möchte, die sagt, ja, die brauchen Schutz. Die dürfen sogar Schutz suchen, wenn sie in Griechenland ankommen, in Deutschland oder in Großbritannien. Das ist ja die Logik dieser NGOs, dass man den Schutzanspruch beliebig einsetzen kann, wo immer man ihn einsetzen möchte. Und das widerspricht offensichtlich der Logik. Denn wenn man einmal aus dem Land weg ist, nehmen wir meinetwegen Syrien, als dort noch Bürgerkrieg herrschte, dann war man in Sicherheit. Und das reichte eigentlich aus. Und nur diese Überlastungsdebatte, die wir dann hatten über die Türkei, dass sie nicht kann, und über Griechenland, dass es nicht kann, hat dazu geführt, dass wir in Deutschland gesagt haben, ja, jetzt müssen wir sie hier aufnehmen. Aber das hatte damals eigentlich keinen rechtlichen Bestand und das hat heute auch faktisch keinen Bestand, würde ich sagen.
War das Dublin-Verfahren von Anfang an eigentlich eine Totgeburt, weil ja klar gewesen sein musste, dass die Migranten nicht aus Richtung Norden kommen, sondern aus Süden und damit eben bestimmte Länder überproportional damit belastet werden?
Ja, genau. Dieses Hotspot-System, wenn Sie das meinen, das war von Anfang an ein Unsinn. Also es konnte nicht sein, dass die Leute dann auf Lampedusa gesammelt werden oder auf griechischen Inseln. Das konnten diese Inseln nie tragen und auch die Staaten sind dazu einfach nicht bereit und auch nicht ausgerüstet, würde ich sagen, finanziell und wirtschaftlich. Also das war eine Totgeburt und das war mir eigentlich klar, als diese Beschlüsse gefasst wurden. Da habe ich schon gesagt, das kann ja irgendwie nicht sein, dass die alle da bleiben dann und auch aufgenommen werden müssen. Das ist ja auch das Perfide an diesem Dublin-System, dass es sagt, es muss ein Verfahren durchgeführt werden, auch wenn gar kein Anlass dazu besteht etwa.
Griechenland wird ja jetzt verklagt, unter anderem durch Pro-Asyl. Das Ganze wird mit Sicherheit dann also auch wieder vor dem Europäischen Gerichtshof landen oder sogar vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wird Griechenland sich das gefallen lassen oder wird Griechenland offen solche Urteile ignorieren? Und was bedeutet das für das so hochgelobte Rechtssystem in der EU?
Ja, das Rechtssystem hat so seine Probleme. denn wir alle wissen nicht so genau, was da für Richter richten eigentlich. Also die werden zwar irgendwie bestimmt, aber das ist relativ undurchsichtig. Das sind auch zwei Gerichtshöfe, wie Sie ansprechen, die auch vollkommen verschieden nochmal besetzt sind. Griechenland hat gesagt, der Migrationsminister hat gesagt, er werde dort mit Argumenten antreten und das Beste versuchen und Richterbeschlüsse natürlich respektieren, wie man es immer hört von der Exekutive an der Stelle. Aber es gibt dort einige Bereitschaft, sich auf die Hinterbeine zu stellen. Das sehe ich schon. Am Ende wird man Richterbeschlüsse akzeptieren müssen, aber wir sehen es ja auch in Deutschland. Das sind Einzelfälle und daraus muss nicht eine generelle Praxis erwachsen. Ich denke, das könnte auch die Linie für den griechischen Minister sein am Ende.
Glauben Sie, dass Italien und Spanien sich dem griechischen Kurs anschließen werden?
Ja, also in Italien scheint die Sache ein bisschen schwieriger zu liegen, denn da haben wir ja schon mit diesem Albanien-Abkommen gewisse Probleme gehabt, wo immer wieder auch Richter sich einschalteten und der Regierung verboten quasi, ihre Politik umzusetzen. Da könnten die Verhältnisse in Griechenland ein bisschen anders liegen, aber langfristig ist das natürlich eine Blaupause für andere Regierungen, zu sagen, wir nehmen den Begriff illegale Einreise wieder ernst. Und das wäre natürlich im Grunde der einfachste Weg, zu sagen, Sie haben das Recht, einen Asylantrag zu stellen, aber wenn der abgelehnt wird und aus guten Gründen, dann sind Sie eigentlich als Betrüger aufgeflogen und dann müssen Sie auch die Konsequenzen der illegalen Einreise tragen.
Hat sich Deutschland isoliert innerhalb der EU, was die Migrationspolitik oder die Asylpolitik betrifft?
Ja, natürlich. Also ich meine, Deutschland ist vor 10 Jahren vorangegangen und hat diese Grenzöffnung, die ja nicht nur für Deutschland galt, sondern für alle, ins Werk gesetzt. Man hat einen Magneten in Gang gesetzt, sozusagen mit einer Kupferspule und das Sauggerät angestellt und alle kamen. Ich war also, Deutschland hat die Grenzen für ganz Europa aufgehoben und hat sich damit als Führungsmacht sozusagen am Ende total isoliert, wie ja auch Wahlergebnisse zeigen, wo immer mehr in verschiedenen Ländern eben Kräfte ans Ruder kommen, die sagen, es geht so nicht weiter, obwohl wir nicht die Hauptlast tragen. Das kann man ja auch über die baltischen Staaten sagen, über Osteuropa, über Südeuropa, wie Sie sagen, dass dort im Grunde die Leute ja durchwandern, aber man ist nicht bereit, das zu akzeptieren.
Gibt es da irgendetwas in dieser Argumentationskette, in dieser Logikkette solcher Organisationen, das Sie zumindest im Ansatz überzeugt?
Ja, also ich würde sagen, dieses Schutzwesen oder diese Gewährung von Schutz für politische Flüchtlinge ist nicht erst seit gestern da, also sondern die gibt es ein paar Jahrzehnte, das ist klar. Und das war ursprünglich eben für politisch verfolgte Einzelfälle vorgesehen. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, ich lebe in einem Staat, in dem ich mich politisch betätigen will und das nicht kann, dann kann ich fliehen und dann kann ich sagen, ich bin ein wichtiger Mensch für das politische System meines Heimatlandes und möchte hier gern aus dem Exil wirken. Das war der ursprüngliche Sinn dieser Regelungen. Und das wurde aber in den Folgejahren maßlos aufgebläht und ja im Grunde jetzt zu einem Recht für jedermann und jetzt heute noch für bestimmte Gruppen, wie beispielsweise Frauen aus Afghanistan, die also kollektiv diesen Anspruch erhalten sollen. Und das ist, finde ich, eine maßlose Überdehnung. Und dazu kommt noch eben diese globale Verteilung, die den Migranten, die es ja eigentlich sind, es sind ja Glücksritter, wie viele immer sagen, die wollen ein besseres Leben haben. Und das wird denen zugestanden durch dieses Asylrecht, durch dieses Schutzwesen. Und das hat nichts mehr zu tun mit der Genfer Konvention für Flüchtlinge oder auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention hat das eigentlich wenig zu tun.
Es gibt Migrationsforscher, die behaupten, die EU-Staaten, überhaupt auch alle Staaten, müssten sich damit abfinden, dass der Zustrom von illegalen Migranten nicht abreißen wird, egal wie hart Asylpolitik gestaltet wird. Müssen die EU-Staaten, müssen wir uns, die Bevölkerung, tatsächlich damit abfinden?
Na, ich denke nicht. Also, denn es handelt sich einfach um illegale Einreisen zunächst. Es handelt sich dann um Personen, die uns nicht unbedingt nützen hierzulande, sondern die uns im Normalfall viel Geld kosten. Das ist schon das Recht der Staaten, sich dagegen auch zu wehren, aus meiner Sicht, und auch die Pflicht von Regierenden. Also das sagt ja auch im Übrigen der Migrationsminister Plevris in Griechenland, dass man eine Migration, die Griechenland nützt, durchaus akzeptieren würde und sogar sie betreiben würde, indem man Verträge mit auch sehr fernliegenden Staaten schließt, sodass dann eben Arbeitskräfte kommen können, aber auch wieder gehen, wie das jetzt noch für die Zukunft gesagt wird. Man weiß, dass das auch nicht leicht ist, aber das wäre zumindest ein Weg, um Migration fruchtbringend zu organisieren. Aber dieses Gesetz, dass man sozusagen die Grenzen offen halten muss und wer kommt, der darf Asyl sagen und darf dann hier bleiben auf Staatskosten, das führt einfach zu einem gewaltigen Missbrauch der überhaupt nichts mit Menschenrechten zu tun hat am Ende, sondern das ist eine wirtschaftliche Transaktion, die wir da starten und die uns nichts nützt und die auch dem Rest der Welt nichts nützt. Also es gibt dieses Video, vielleicht haben Sie es mal gesehen, wo die Gesamtmigration und auch die Leute, die vielleicht es schwer haben in ihrem Land, als so Bälle abgebildet sind. Also das ist ein Aufbau auf einem Tisch. Und das sind so viele Bälle, die könnten wir in Europa, auch wenn wir 1 Million als Deutschland jedes Jahr aufnehmen, das könnten wir nicht aufnehmen. Also wir tun der Welt keinen Gefallen damit. Es tut mir leid, das zu sagen, aber es ist so. Also wir bespaßen einfach nur uns selber mit diesem Gefühl, dass wir eine moralische Übermacht sind sozusagen und sozusagen die Guten sind. Und das ist eigentlich Ideologie und das schadet der interessengeleiteten Politik in diesem Land.
Griechenland hat seine Politik gegen illegale Migration verschärft, jedenfalls temporär, will bis Oktober keine Asylanträge mehr für illegale Migranten durchführen, die aus Libyen nach Griechenland kommen. Dagegen laufen Nichtregierungsorganisationen Sturm. Wir haben über diesen Themenkomplex mit dem Journalisten Matthias Nikolaidis gesprochen, der unter anderem auch für Tichys Einblick arbeitet. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Nikolaidis.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Deutschland ist bekannt dafür, dass es über ein Millionenheer von Experten verfügt. Nicht nur mehrere Millionen Fußballnationaltrainer leben in Deutschland, sondern auch Millionen verhinderte Nobelpreisträger für das Weltklima und andere Untergangsszenarien. Aktuell geistern durch deutsche und deutschsprachige Medien Geschichten über dramatische Unterversorgung, angebliche oder tatsächliche, mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Was daran ist valide Prognose und was reine Panikmache? Wir wollen das mit dem ehemaligen Landwirt, der jetzt im Ruhestand ist, aber im sogenannten Unruhestand, Willi Krämer-Schillings, diskutieren. Herzlich willkommen, Herr Krämer-Schillings.
Guten Tag, Herr Peter.
Müssen wir uns tatsächlich Vorräte an haltbaren Lebensmitteln und Trinkwasser anlegen, weil Deutschlands Bauern zu wenig ernten und die Brunnen versiegen?
Also zu den Brunnen und zu dem Trinkwasser kann ich nichts sagen. Zu Getreide und Brot kann ich was sagen. Wir haben hier bei uns auf unserem Standort die zweitbeste Ernte eingefahren. Allerdings nicht mit guten Qualitäten. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Aber wenn alles so reichlich da wäre wie Getreide, dann könnten wir sehr zufrieden sein. Es ist natürlich aktuell trocken. Das macht uns auch etwas Sorgen. Aber wir haben auch Zuckerrüben und Kartoffeln. Und die wachsen wie doll. Denn es hat immer rechtzeitig geregnet, sodass die Erträge auch bei Zuckerrüben und bei Kartoffeln sehr gut zu werden scheinen.
Ich habe Sie richtig verstanden. Es ist ein Unterschied Ernte und Ernte in guter Qualität.
Richtig. Also gerade beim Weizen ist es so, es gibt Anforderungen an den Weizen, damit er als Backweizen dienen kann. Das ist zum einen die Fallzahl, das ist aber auch der Proteingehalt. Der Proteingehalt wird eigentlich maßgeblich von der Düngung mitbestimmt. Und wenn man weniger düngt, dann sinken halt eben auch die Proteingehalte im Weizen. Der Proteingehalt muss mindestens 11,5, besser 12,5 sein. Und wir haben hier bei einer Sorte Proteingehalte von 9,8 und 10,4, also weit weg von jeder Qualitätsnorm für Backweizen. Das hängt zum einen natürlich auch ein bisschen am Wetter. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass wir gehalten sind, möglichst wenig zu düngen. Und da wir das tun, darf man sich dann nicht wundern, wenn die Pflanze unterversorgt ist, dass sie kein Protein, also kein Eiweißgehalt bildet.
Wir müssen als Deutschland ja dann den Mangel an qualitätsvollen Getreide, sage ich mal, dann ja irgendwie ausgleichen durch Importe. Ist das schlimm, besonders dramatisch?
Ja, noch Vorsicht. Was man noch ergänzen muss, es gibt regionale Unterschiede. Das habe ich auch in den letzten Tagen erst erfahren. Es ist wohl so, dass man im Süddeutschen recht gute Qualitäten eingefahren hat, sodass das, was wir an Backweizen brauchen, möglicherweise sogar auch aus eigener Produktion gedeckt werden kann. Ansonsten bedienen wir uns französischen Weizens. Die Franzosen haben gute Qualitäten eingefahren. Und das ist aber eigentlich schon fast üblich, dass man dann hingeht und sogenannten Aufmischweizen in Frankreich kauft. Das heißt, man mischt den Deutschen mit schlechterer Qualität mit französischem Eliteweizen und dann bekommt man ein genormtes Mehl. Das ist ja das, was die Backfabriken gerne haben. Die müssen ja eine normierte Ware haben, um in den Backfabriken einen normierten Teig und ein normiertes Brot produzieren zu können.
Sie sind ja noch sehr aktiv in Ihrem Betrieb, den Sie an Ihren Sohn übergeben haben. Wenn ich Sie jetzt so höre, sind die deutschen Bauern gelassener als Journalisten und bestimmte NGOs?
Ich bin 70 und seit 55 Jahren eigentlich mit der praktischen Landwirtschaft groß geworden. Also seit meinem 15. Lebensjahr erlebe ich da alle Mögliche. Und da muss man wirklich sagen, wenn man von der Natur abhängig ist, dann muss man gelassener werden oder man wird verrückt. Denn wir haben das Wetter nun mal nicht in der Hand. Und von daher müssen wir gelassen sein und einfach auf das hoffen, was kommt. Also wir stehen jetzt vor der Entscheidung, bald den Raps zu säen. Es hat aber seit 4 Wochen nicht mehr geregnet. Es ist, wie der Rheinländer sagt, furztrocken. Es staubt gewaltig. Und in diesen Staub braucht man eigentlich keine Rapsaat zu legen. Aber wir hoffen darauf, dass der Wetterbericht recht behält und es am Wochenende dann die entscheidenden 5 bis 10 Millimeter mal mindestens gibt, damit der Raps dann auch keimt. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch an die Aussage, der Gardasee trocknet aus. Also der Herr Quaschnik hat ja gesagt, Brot und Bier könnten knapp werden. Quaschnik mag von vielem etwas verstehen. Von Landwirtschaft und Ernährung versteht er definitiv nichts. Und nur zum Beispiel, der Pegel des Gardasees ist um 80 Zentimeter gesunken, aber der Gardasee ist 250 Meter tief. Davon austrocknen zu reden, ist Schwachsinn. Ich sage es ganz ehrlich, wir hatten nach der Hitzeperiode, an denen es ja deutschlandweit fast überall 38, 39 Grad waren, wirklich mit einer katastrophalen Ernte gerechnet. Wie gesagt, es war meine zweitbeste Weizenernte, die wir jeweils eingefahren haben. Eine unglaublich positive Überraschung, mit der, glaube ich, kein Landwirt wirklich gerechnet hat und die ich bis heute nach 55 Jahren aktiver Landwirtschaft die nicht wirklich erklären kann.
Inwiefern hat Anteil an dieser Debatte über Quantität und Qualität, dass ein Großteil von Flächen inzwischen gar nicht mehr für agrarische Nutzung verwendet wird, sondern entweder stillgelegt wird oder als Standort von Solarparks zum Beispiel dient? Also nimmt die Fläche, die für agrarische Produktion zur Verfügung steht, auch deshalb ab und deswegen werden auch weniger Ernten eingefahren oder übertreibe ich da?
Ein bisschen übertreiben Sie da, aber so ganz weit weg ist es trotzdem nicht. Also es gab ja zur alten Regierung, wurde die Information rausgegeben, dass man 2% der deutschen Fläche für erneuerbare Energien, Wind oder Solar, nutzen will. Inwieweit diese 2% noch gelten, weiß ich nicht. Ich halte es auch für einen absoluten Wahnsinn, weil wir haben, nehmen wir nur mal die landwirtschaftlich genutzte Fläche, 11 Millionen Hektar Ackerbau und 5 Millionen Hektar Grünland, also 16 Millionen. Und davon 2%, das sind schon gewaltige Hektare. Und die gehen natürlich der landwirtschaftlichen Produktion komplett verloren. Ein zweiter Punkt, es hieß ja immer, wir brauchen 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr. Ja, wo sollen die neuen Wohnungen denn stehen, wenn nicht auf Ackerland? Das heißt, der Zugriff auf landwirtschaftliches Ackerland ist enorm. Wenn dann auch noch für Solarparks eine Pacht zwischen 4.000 und 5.000 Euro pro Jahr pro Hektar gezahlt wird, dann darf man sich nicht wundern, wenn so manch ein Landwirt, der mit Getreide im Moment nicht viel verdienen kann, sagt, okay Leute, da habe ich ein geregeltes Einkommen für die nächsten 20 Jahre. Oder er verkauft Bauland, aber dann ist diese Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung eben weg. Und es wird seit Jahrzehnten, höre ich das, dass man gesagt hat, wir wollen die Fläche, die für Siedlung oder andere Zwecke genutzt wird, stark einschränken. Aber passiert ist eigentlich regelmäßig das Gegenteil. Die Fläche ist immer noch größer geworden. Nehmen Sie nur Northvolt oben in Schleswig-Holstein, da wo die Batteriefabrik hin sollte. Wenn Sie da die Luftaufnahmen sehen, welche gigantischen Flächen da einfach versiegelt werden. Das ist schon gewaltig. Auf der anderen Seite, 2%, wir können ja im Prinzip alles importieren. Wenn wir zum Beispiel einen Selbstversorgungsgrad sehen, Selbstversorgungsgrad meint das, was wir an Produktion im Land haben und selber verzehren, dann liegen wir beim Getreide zwischen 98 und 107%. Also je nachdem, wie die Ernte ist. Das heißt, der Selbstversorgungsgrad bei Getreide schwankt, aber es ist nicht so, dass das jemals auch nur annähernd in die Nähe käme, dass da irgendeine Verknappung ist. Und wie gesagt, wir können es zukaufen. Nehmen wir Obst und Gemüse. Bei Obst haben wir einen Selbstversorgungsgrad von 20%, bei Gemüse von etwas über 30%. Also da ist es schon seit vielen, vielen Jahren so, dass wir Obst und Gemüse importieren müssen. Also das ist jetzt keine nationale Katastrophe. Ne? Aber wenn diese Länder mal nicht mehr liefern sollten, dann werden sich unsere Verzehrsgewohnheiten sehr stark ändern müssen.
Das, was Sie jetzt nannten an Zahlen, das muss ja eigentlich auch einen ordentlichen Journalisten, der ordentlich recherchiert, aber auch gerade auch Wissenschaftler wie Herrn Kwaschnik bekannt sein. Haben Sie eine Erklärung, warum dennoch mit einer geradezu fast schon verbissenen Vehemenz in den letzten Monaten behauptet wurde, dass wir, ja, ich will es jetzt mal übertreiben, dass wir kurz vor dem Hungertod stehen?
Nein, das kann ich Ihnen nicht erklären, außer dass man dieses Narrativ der Klimakatastrophe, der Klimakrise eben hochjatzt. Also wenn das mit der Klimakrise so schlimm wäre, dann würden doch die Pflanzen nicht so enorm gut wachsen. Wenn Sie die Obstbauern fragen, Hof haben wir Obstbäume, der Birnenbaum biegt sich, die Äste brechen fast ab vor Birnen, die Äpfel genau das Gleiche. Kirschen hatten wir enorm viel. Also es wächst wie verrückt, weil, und jetzt kommt eins, das wissen die wenigsten Menschen, der wertvollste Dünger, den wir haben, ist Kohlendioxid, CO2. Und mit steigendem CO2-Gehalt wächst es auch besser. Die Welt wird eigentlich mit steigendem CO2-Gehalt immer grüner, aber irgendwie darf man das nicht mehr sagen. Die Statistiken dazu sind da. Man weiß, dass es immer grüner wird, weil eben CO2 ein Dünger ist. Es ist einfach ein Pflanzendünger und jeder weiß ja, dass die Menschen Sauerstoff atmen und CO2 ausstoßen und das von den Pflanzen wieder zu Sauerstoff umgewandelt wird. Begrenzt wurde das bei uns meistens immer nur durch Krankheiten oder aber auch eben durch fehlendes Wasser oder vor 2 Jahren durch zu viel Wasser. Vor 2 Jahren waren extrem nasse Jahre und da wir einen Boden haben, der sehr gut Wasser speichern kann, ist dann das zu viel Wasser genauso schädlich. Also wir haben einen Klimawandel, darüber brauchen wir nicht reden. Es wird wärmer, aber es tut mir furchtbar leid. Im Augenblick kann ich das als Landwirt nicht als negativ empfinden. Also wir erwarten auch eine Zuckerrübenernte. Es gibt da sogenannte Proberodungen, wo also über eine große Region an mehreren Standorten, 20 oder 25 Standorten, alle 2 oder 3 Wochen Stichproben genommen werden. Und auch da ist es so, dass wir im Augenblick Proberodungsergebnisse haben, wie wir sie noch nie hatten. Blöd ist halt nur, dass der Zuckerpreis im Augenblick im Keller ist. Das hat was mit den Importen aus der Ukraine zu tun. Da nur auch eben als Beispiel, vor dem Krieg hatte die Ukraine ein Importkontingent von 40.000 Tonnen Zucker. Man hat dann diese Beschränkung aufgehoben, was dazu geführt hat, dass die Ukraine in 2024, meine ich, oder 2023 nicht 40.000, sondern 800.000 Tonnen Zucker in die EU importiert hat. Und dass dann die Märkte alle verrückt spielen, glaube ich, ist jedem klar.
Ich habe gelesen, dass ein erheblicher Teil der Ernten gar nicht in den Lebensmitteleinzelhandel kommt, weil Getreide oder Kartoffeln oder Obst nicht gut genug aussieht, nicht die geeignete Form hat oder die geeignete Farbe hat, wie es Supermärkte gerne hätten. Ist das tatsächlich ein so großes Problem?
Nein, da wird auf jeden Fall etwas übertrieben. Es wird ja immer viel von der EU-Gurke da gesprochen. Aber Fakt ist, dass zum Beispiel auch das hineingenommen wird, was im Feld bleibt. Wenn man Kartoffel rodet, fallen immer wieder ein paar Kartoffeln daneben oder sind zu klein, sodass sie durch den Roder durchfallen. Und die kommen natürlich in keine Tüte und in keinen Haushalt. Aber ich weiß aus den Statistiken, das ist eine Größenordnung von 3-5%. Das meiste, was weggeworfen wird an Lebensmittel oder verschwendet wird an Lebensmittel, passiert im Haushalt. Das sind so zwischen 60-70%, die im Haushalt schlecht werden und dann im Müll landen.
Hat Deutschland ein Lebensmittelproblem durch schlechte Ernten, wiederum ausgelöst durch schlechtes Wetter? Wir haben uns darüber mit dem früheren Landwirt Willi Krämer Schillings ausgetauscht, der allerdings noch in seinem alten Betrieb durchaus aktiv ist und deshalb auch gute Expertise hat, wie wir gerade gehört haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Krämer Schillings.
Bis dann.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Ein Abonnement ist ein Dauerschuldverhältnis, das im regelmäßigen Bezug einer Leistung meist gegen ein Entgelt besteht, belehren uns einschlägige Nachschlagewerke. Am bekanntesten sind wohl Abonnements von Zeitungen, Zeitschriften oder Plattformen für Filme und Serien. Neuerdings aber wird auch für Abonnements von Autos geworben. Sie haben richtig gehört. Ist das ein neuer Marketingtrick oder ein bedenkenswertes Angebot, auf das man mal Rücksicht nehmen sollte? Wir wollen uns Rat einholen vom Journalisten und Autofachmann Oliver Lauter. Herzlich willkommen, Herr Lauter.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Ist ein Autoabo nur ein anderer Begriff für Leasing oder worin besteht das Besondere eines Autoabos?
Na, es gibt eigentlich zwei verschiedene Arten von Autoabos. Das eine ist das Auto, was man bereits hat und was ich halt über ein Abo nachrüsten kann. Zum Beispiel bei BMW. Ich habe diesen Wagen bestellt oder gebraucht, gekauft, ohne Sitzheizung. Dann fällt mir ein, im Winter möchte ich doch eine Sitzheizung haben. Und dann kann ich für 17 Euro im Monat eine Sitzheizung nachkaufen. Das andere ist ein komplettes Auto-Abo. Das heißt also, ich kann ein Auto für 3, 6, 12, 24 Monate abonnieren und habe halt keine weiteren Kosten. Das heißt also sowohl Werkstatt, Inspektionen, alles wird übernommen. Hat natürlich alles Vor- und Nachteile.
Die Autoheizung, ist die dann schon drin oder muss die zusätzlich eingebaut werden?
Im Prinzip ist das Auto voll ausgestattet und nach kann man sich das Auto selber freischalten. Also für den Autobesitzer ist es so, dass dieses Auto niemals fertig ist. Und natürlich ist die Sitzheizung und zum Beispiel bei Mercedes die Hinterradlenkung oder der Winkel der Hinterradlenkung, den man zusätzlich freischalten kann, alles schon integriert, hat für den Hersteller natürlich den Vorteil, dass ich in der Produktion nicht zig verschiedene Produktionsstraßen und Ausstattung fahren muss, sondern ich packe jedes Auto rappeldicke voll und kann dann Nummer eins es halt eben in der Grundausstattung verkaufen und im Nachhinein können die Leute dann Sachen dazu kaufen, also Hinterradlenkung, Apple CarPlay, hintere Sitzheizung, Biegxenonlicht oder was man eben möchte. Die Idee dahinter ist, dass halt die Erlöse der Autoindustrie immer weiter in den Keller gehen und Experten davon ausgehen, dass ich mit Abos je Auto 260 Euro mehr verdienen kann, also die Leute im Nachhinein irgendwas kaufen.
Ist das auch für Gebrauchtwagen möglich oder ist das nur eine Kombination oder eine Korrelation für Neuwagen?
Nee, ist tatsächlich auch für Gebrauchtwagen möglich, hat allerdings wie alle Abos eine Abo-Falle. Das heißt also, ich kaufe mir jetzt gebraucht einen wunderschönen BMW X2i, wie auch immer, mit LED-Scheinwerfern, voll ausgestattetem Technikpaket. Dann kann es sein, wenn die drei Abos auslaufen von den Ausstattungen, dass dann nach und nach meine Sonderausstattung aus dem Auto weggehen. Und das steht natürlich ganz klein in den AGBs. BMW weist natürlich auch immer darauf hin. Aber letztendlich muss man dringend als Gebrauchtwagenkäufer darauf achten, ob der Abos hat. Und wenn die Abos da sind, erstens laufen die bis zur Verschrottung. Das gibt's auch. Laufen die nur 3 Jahre? Laufen die nur 3 Monate? Weil ansonsten muss ich halt zu meinem Gebrauchten nachträglich weitere Abos abschließen. Oder mein Auto verliert nach und nach einfach die Ausstattung.
Sie hatten es schon angedeutet, woher die Idee kommt oder was der Beweggrund möglicherweise für Automobilhersteller ist. Aber es muss ja auch auf den Markt treffen oder auf eine Nachfrage treffen. Gibt es da Erkenntnisse, dass Autokäufer sowas gerne haben wollen oder bereit sind, dafür zu zahlen? Oder ist das wieder nur eine Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat?
Das ist die Antwort vom Controlling. Und zwar hat man sich eben überlegt, wie man neue Erlösmodelle generieren kann. Und natürlich, wenn Sie einen Autokäufer fragen, der möchte halt eben sein Auto gerne so haben, wie er es bestellt hat. Also bei der Sitzheizung ist natürlich ein Sonderthema. Also wenn ich jetzt eine Sitzheizung zum Beispiel für einen Golf GTI nachrüste, ist das irre teuer. Wäre natürlich praktisch, wenn er die vorher schon drin hat. Ich brauche die nur freischalten. Wir müssen auch davon ausgehen, dass wir zwei verschiedene Autogenerationen haben. Und zwar die Generation Boomer, die liebt es, Sachen zu besitzen. Und da muss der Wagen einfach fertig sein. Und dann haben wir die Generation Z. Die müssen keine Sachen mehr besitzen. Die brauchen keine CD-Sammlung. Die haben Spotify. Die brauchen kein Auto, sondern sie machen Miles and More. Wenn sie ein Auto leasen oder einen Firmenwagen, brauchen sie das nicht unbedingt besitzen, sondern nur eine gewisse Zeit lang nutzen. Und das heißt zum Beispiel die Sitzheizung nur im Winter. Das geht tatsächlich.
Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, erinnerte ich mich daran, ich bin ja gebürtiger DDR-Bürger, dass in der DDR viele da doch erstaunt waren, als sie dann letztlich ihren heiß begehrten Trabant geliefert wurde und dann feststellten in den Unterlagen, das Lenkrad war ausgewiesen als Zusatzausrüstung, was einige ja verblüffte bzw. für viele derbe Witze sorgte. Ist das ein Trend, dass es quasi eine Karosserie gibt und dann muss man sich alles dazu abonnieren?
Ganz ehrlich, ist es natürlich ein bisschen Scam. Und warum Scam? Ich habe also heute Mittag mal den Versuch gemacht und bei BMW gefragt, wie teuer Apple CarPlay ist, wenn ich das nachrüste. So, und dann bin ich auf die BMW Connected Drive Seite gegangen und habe gefragt, wie teuer ist Apple CarPlay zum Nachrüsten? Da haben sie gesagt, nein, sie müssen sich erst eine BMW ID holen. Vorher dürfen wir ihnen das nicht sagen. Ich so, okay, Anmeldung, E-Mail-Adresse angegeben, Telefonnummer angegeben, alles angegeben. Und dann sagte ich, jo, jetzt kriege ich aber den Preis, wie teuer Apple CarPlay zum Nachrüsten ist. Und da habe ich gesagt, nein, Sie müssen erst die 17-stellige Fahrgestellnummer eingeben, vorher bekommen Sie keinen Preis. Ja? Das heißt also, es ist so, als würden Sie an die Tankstelle fahren und erst an der Kasse sagt man Ihnen, wie teuer das Benzin gewesen ist. Es ist kein wirklich ehrlicher Umgang mit dem Kunden, weil die Preise halt überhaupt nicht transparent sind und man weiß gar nicht, wie man was bekommt. Und natürlich, Blackbox ist der Gebrauchtwagen. Ne?
Ich habe gelesen, dass das vor allem eben ein, ich will jetzt nicht sagen Marketing-Trick, aber eine Überlegung eben der Autohersteller ist, vor allem die E-Autos an den Mann zu bringen, wo ja nach wie vor eine mehr oder weniger deutlich zu merkende Zurückhaltung der Käufer zu beobachten ist, weil die E-Autos eben ziemlich teuer sind und auch der Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos jetzt nicht so der Renner ist. Liege ich da richtig oder stimmen solche Berichte, dass das tatsächlich eine Überlegung ist, dieses Auto-Abo, diese Zusatzkäufe eben für Autos, dass das eine Idee ist, um eben dem E-Auto zum Durchbruch zu verhelfen?
Also auf keinen Fall wird irgendein Abo dem E-Auto zum Durchbruch verhelfen. Davon müssen wir uns aber schon mal komplett verabschieden. Das Thema ist, wer braucht denn überhaupt ein Auto-Abo? Also ein Auto-Abo ist nie billig, es ist halt immer sehr, sehr teuer. Wir können Ihnen nachher nochmal ein kurzes Beispiel nennen, wie teuer das tatsächlich wird, wenn ich 48 Monate so ein Auto-Abo abschließe. Letztendlich zahle ich halt immer horrende Summen. Das heißt also, Leasing für so ein Auto wäre vielleicht 500 und das Auto-Abo kostet 2000. Es wird deswegen keiner ein E-Auto kaufen. Und das andere ist halt eben auch, wo man von der Theorie her ausgeht, dass man sagt, ja, die Leute sind unsicher und so ein Auto-Abo können sie ja wieder abgeben und deswegen können sie sich das E-Auto jetzt mal kaufen. Funktioniert aber eben auch nicht, weil die Kosten so horrend sind und Leasing halt unterm Strich viel, viel billiger ist. Ich habe ja bei dem Auto aber muss ich erstmal eine Eintrittsgebühr bezahlen, dann eine dauerhafte Gebühr. Ich muss alles extra bezahlen, den zweifachen Fahrer. Die Fahrt ins Ausland muss ich extra bezahlen. Ich muss meine Zusatzversicherung extra bezahlen und dann gibt es auch wieder eine Austrittsgebühr, wenn ich das Auto wieder abgebe. Also es ist einfach schweineteuer und es wird dann auf keinen Fall dafür taugen, dass die Leute mehr E-Autos kaufen. Also wer hat denn schon 2100 oder halt, wenn die Leute ganz wenig fahren, also nur, weiß nicht, 100 Kilometer im Monat, was ja keiner macht, 800 Euro für ein Auto im Monat über, dann kaufen die Leute sich ein Auto. Und was das Thema Gebrauchtwagen angeht, E-Autos laufen natürlich deswegen nicht, weil kein Händler sich so ein Ding hinstellt, weil die Garantie so exorbitant teuer wäre. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben Tesla, da kostet das Hochvolt-Batteriepack 24.000. Der nimmt den für 15 in Zahlung und dann geht das Ding kaputt. Der Kunde kommt in der Gewährleistungszeit an und er hat zwei solche Schäden, kann er seinen Laden zumachen. Das heißt, keiner will ein gebrauchtes E-Auto. Und ein Händler stellt sich den schon mal gar nicht hin. Und das Zweite ist die Innovationsdauer, die ist so extrem kurz. Also zum Beispiel jetzt, wenn Sie einen BMW i3 gekauft haben, der fährt mal gerade lächerliche 90 bis 110 Kilometer weit, da würde heute keiner mehr so ein E-Auto kaufen, wo es eben Autos gibt, die 400, 500 Kilometer fahren. Ne? Das heißt, die Innovationszyklen sind so schnell, dass ich sofort ein altes Auto, also im Prinzip Schrott habe.
Aber kommen wir nochmal zu dem unschlagbaren, so nenne ich es mal, oder behaupte ich einfach mal, Vorteil, dass man eben ein Auto nicht besitzen muss, dass man bestimmte Zusatzgimmicks, will ich mal sagen, eben nach Lust und Laune dazu buchen kann. Und vor allem, dass das übers Internet freizuschalten ist, also dass man nicht extra in eine Werkstatt muss. Nun besteht ja aber dann vielleicht doch auch die Gefahr, wenn man über Internet geht und über Internet solche Dinge freischaltet, dass ein Auto auch gehackt werden kann.
Also das Hacken von Autos, die Gefahr gibt's ja immer. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Früher waren die Autos nicht permanent online. Na, das heißt also, das Thema, ich kann Zusatzausstattungen freischalten, kriege dann eine SMS, wenn diese Ausstattung freigeschaltet ist, gibt es erst, seitdem es Internet im Auto gibt, das heißt over the air, OTA. Wenn das Auto permanent online ist, kann ich auch diese Ausstattung erst nachträglich buchen. Vorher muss sowas in der Werkstatt gemacht werden. Der Nachteil übrigens ist, dass wenn zum Beispiel Autos permanent online sein müssen, wie Jaguar E-Pace oder wie der Tesla, wenn die längere Zeit stehen und sogar kurz vor der Entladung sind, kann keiner die wieder zum Laufen bringen, außer der Techniker, der diese Autos online freischaltet. Also es hat nicht nur Vorteile, aber diese Ausstattung selber, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Sache, vor allen Dingen während einer Leasingzeit, weil ich halt nicht permanent die Kosten habe. Siehe Sitzheizung, ist erst möglich durch Over-the-Air OTA.
Heißt das aber auch, dass man, ich übertreibe möglicherweise, aber dass man sein Auto wie ein Computer behandeln muss, das heißt also auch auf Virenschutz achten muss und solche Dinge?
Ja, und deswegen kommen ja auch diese permanenten Updates. Ne? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein hochtechnisiertes Hybridfahrzeug oder Elektroauto fahren, dann kommen eben permanent Updates auf Sie zu. Und das sind auch teilweise Sicherheitsupdates, weil wir haben das aktuelle Problem, bei modernen Autos ist die Datenverarbeitung und natürlich auch, dass sie gehackt werden können. Das werden Sie als Kunde nicht hören. Das wird man Ihnen auch nicht erklären. Aber die Updates dienen natürlich auch dazu, dass Sie eben, wenn die irgendeine Sicherheitslücke haben, dass die geschlossen wird zum Beispiel.
Gibt es schon Erfahrungswerte erste, also wie der Markt das annimmt oder wie die Kunden das annehmen?
Also ich habe das ganze Internet rauf und runter gesucht. Ich habe nichts gefunden pro, also wo die Leute völlig begeistert waren oder auch wo sie dagegen waren. Also ich denke mal, dass mit Sicherheit BMW und Opel und wie auch immer, dass die Zahlen haben. Volkswagen natürlich genauso. Aber ist aktuell nicht zu finden. Es spricht viel dafür, weil natürlich die ganzen Unternehmensberater gesagt haben, dass es ein Milliardenmarkt ist und wer auf diesem Markt der Abos nicht mitspielt, hat als Autohersteller schon verloren. Also es wird mit Sicherheit in Zukunft noch mehr gebucht, aber es gibt da noch keine zuverlässigen Zahlen. Die werden auch relativ gering sein, denke ich, weil sie eben nicht alle Modelle haben.
Eine Verständnisfrage noch. Wenn ich mir das zuschalten lassen will, wenn ich das abonnieren will, muss ich dazu irgendwo stehen oder kann das auch während des fahrenden Betriebes? Also ich bin auf der Autobahn und überlege mir Ihre Sitzheizung, die Sie angesprochen haben. Ich lasse mir jetzt die Sitzheizung freischalten, während ich fahre.
Ja, das geht natürlich aus Sicherheitsgründen nicht. Jedes Fahrzeug hat ja Radsensoren und diese Geschichte Einstellung, Zusatzausstattung ist nur freigeschaltet, wenn der Wagen 0 km/h fährt. Das geht nur im Stand, das können Sie nicht während der Fahrt machen.
Ihrer Einschätzung nach, wird dieses neue Geschäftsmodell mit den Abonnements, wird das die Preise für die Autos nach oben treiben oder eher nach unten?
Es ist etwas schwer zu entscheiden. Also ich denke, die Produktionskosten werden eher sinken. Die Long-Life-Ownership-Kost, das heißt, was ein Mensch, ein Mann, eine Frau für ein Fahrzeug das ganze Autoleben lang bezahlt, werden teurer werden. Ne, allein durch die Abos, das gibt's ja auch nicht geschenkt. Es gibt Verwaltungsaufwand, es muss Gewinn dafür erwirtschaftet werden. Klar ist auch, und das hatten wir herausgefunden, dass natürlich bei allen zuschaltbaren Geschichten, also das heißt die Leute, die nicht zuschalten, sondern erst später kaufen müssen, da nicht das Beste verbaut wird, ne? Sondern da werden natürlich die günstigsten verbaut, weil natürlich durch die Skalierung die Masse so hoch ist. Ne? Also wenn ich eben 10.000 Sitzheizungen verbaue, dann ist es Kostenpunkt X. Wenn ich aber in jeden Wagen, das heißt 2 Millionen Sitzheizungen verbaue, dann kann ich da keine teuren Sachen einbauen. Also die Qualität dieser Zuschaltsachen wird nicht die beste sein, das ist auch klar.
In Deutschland kommen neuerdings Abonnements für Autos in Mode. Über die Details und das Pro und Contra für diesen neuen Trend haben wir uns mit dem Journalisten und Autofachmann Oliver Lauter unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lauter.
Aber sehr gerne und schönen Tag.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Bei den zurückliegenden Nationalratswahlen in Österreich schafften die liberalen Neos lediglich einen Zugewinn von nur etwas mehr als 1%. Dennoch reichte das aus, um bei der Regierungsbildung zum Königsmacher zu avancieren und den beiden Wahlverlierern ÖVP und SPÖ zur Mehrheit zu verhelfen, um den eigentlichen Wahlsieger, die FPÖ, auszumanövrieren. Mit entsprechend stolz geschwellter Brust gehen die Neos durch die Alpenrepublik. Und besonders Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger glaubt offenbar, sie könne sich alles erlauben, ist die Quintessenz im Kommentar von Florian Machel.
Wie zufrieden bist du mit der Arbeit von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger? Fragte das Boulevardblatt heute vorgestern seine Leser. In Summe waren 18% eher positiv gestimmt, während 82% ihrer sogenannten Arbeit ein schlechtes Zeugnis ausstellten. Insgesamt 71% der über 30.000 abgegebenen Stimmen entfielen auf die Antwort: Ich kann mit Ihrer Arbeit absolut nichts anfangen. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine Studie eines etablierten Meinungsforschungsinstituts, aber die Tendenz ist klar ersichtlich. Die Globalistenpartei Neos kommt bei der österreichischen Bevölkerung nicht gut an. Sie ist erstmals Teil einer Bundesregierung, um den Verliererparteien ÖVP und SPÖ eine stabile Mehrheit zu garantieren. Bei der Nationalratswahl im Vorjahr erhielten die Neos 9,1% der Stimmen. Damit führen sie sich nun auf wie die Götter. An den Willen der Bevölkerung fühlt man sich offenbar nicht gebunden. Dies zeigte Neos-Chefin Meinl-Reisinger ab den ersten Tagen in der Regierung. Ihr erster Auslandsbesuch galt der Europäischen Union. Dort musste sie zunächst wohl Ursula von der Leyen die Treue schwören. Danach ging es sofort nach Kiew, mit 7 Millionen Euro Gastgeschenken. Im Mai dann die zweite Reise in die Ukraine, zeitgleich mit den Feierlichkeiten Russlands zum Sieg über Nazi-Deutschland. Mehr Beleidigung ist eigentlich kaum denkbar. Und nun im August der dritte Besuch. Mit 9,6 Millionen Euro Steuergeld im Gepäck. Besonders viel Kritik erntete die Neos-Chefin aber mit ihrem Auftritt beim Globalistentreffen Forum Alpbach in Tirol. Am Unabhängigkeitstag der Ukraine trat sie selbst in einer ukrainischen Tracht auf. Bei einer Veranstaltung mitten in Österreich. Eine klare Einordnung sowie einen punktgenauen Kommentar gab es hierzu von FPÖ-Chef Herbert Kickl, der auch von einer aufdringlichen Neutralitätszerstörung sprach. Hat der Dame schon jemand gesagt, dass sie Außenministerin der Republik Österreich eines neutralen Landes ist? Ihr Verhalten wird von Tag zu Tag beschämender. Im Windschatten von Merz und Co. in den Abgrund. Die selbsternannte Elite ist verzückt von sich selber. Das aus ihrer Sicht dumme Volk muss die Suppe auslöffeln. Zitat Ende. Meindl-Reisinger ist eine logische Fortsetzung der Politik während des Corona-Wahnsinns. Die herrschenden Eliten tun, was sie wollen, ungeachtet dessen, was in der Bundesverfassung festgehalten ist. Österreich hat sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs zur immerwährenden Neutralität verpflichtet. Darüber kann man sich als Politiker nicht nach Tageslust und Laune hinwegsetzen. Meindl-Reisinger rechtfertigte sich, man könne angesichts einer derartigen Bedrohung, die von Russland ausginge, nicht neutral sein. Dies mag ihre persönliche Meinung sein. Als Außenministerin Österreichs hat sie sich an geltende Gesetze zu halten. Hier müsste der Verfassungsschutz eingreifen. Doch in Österreich fragt man sich schon lange, wie das Land heißt, dessen Verfassung dieser schützt. Und so verhält es sich auch mit Meindl-Reisinger. Denn weder spricht die Dame für Österreichs Bevölkerung, noch hat sie ein Mandat, die Neutralität als beendet zu erklären. Wir befinden uns in einer brandgefährlichen Demokratiesimulation. Man darf niemals vergessen, dass in den Soros-Leaks des Jahres 2016 auch die damalige NEOS-Chefin Angelika Mlinar als verlässliche Verbündete angeführt war. Diese Partei arbeitet für fremde Herren. Das wird jeden Tag mehr sichtbar.
Florian Mache kommentierte: Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wie immer noch ein Tipp auf andere Sendungen bei Kontrafunk. Heute um 11, 14 und 19 Uhr lädt sie Markus Fahlefeld zu seiner Sendung Leib und Speise ein. Dabei dreht sich heute alles um den Apfel. 11, 14 und 19 Uhr hier im Kontrafunk. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Was immer Sie uns mitteilen wollen, info@kontrafunk.radio ist nach wie vor bereit für Ihre Kommentare und Anregungen. Und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünsche ich Ihnen und mir ein herzliches Auf Wiederhören. Ihr Andreas Peter.